Unter diesem Thema Geborgenheit im Hause Gottes haben wir, wie unser lieber Bruder Klein schon in der Einladung bemerkt hat, wieder direkt eine Einladung, das Geschehen, wie man so sagt, im Mittleren Osten wieder erkennen zu können, genau den Worten der Propheten Israels entsprechend, indem wir zuerst in Psalm 27 lesen dürfen: Wenn ein Heer sich wider mich lagert, wenn Krieg sich wider mich erhebt, so war ja David in der Lage. Bei ihm war es so. Nicht fürchtet sich mein Herz. Ist das eine Haltung? Wie ist die möglich? Als Mann nach dem Herzen Gottes ist das möglich. Als viel geliebter Gottes, nicht wegen seiner besonderen Heiligkeit, wegen etwa David, sondern genau wegen der Gnade Gottes, der er alles zu verdanken hatte und die gerühmt hat. Psalm 27, Vers 3: Wenn ein Heer sich wider mich lagert. Oh. Liebe Geschwister, wir in der Schweiz sind ja von einer Belagerung gar nicht bedroht und vorläufig Deutschland ja auch nicht. Ne? Aber gibt es noch unsichtbare Heerlager, gegen die unser Kampf ist? Die umlagern uns auch heute Abend ganz gewaltig. Wenn Krieg sich wider mich erhebt, nicht fürchtet sich mein Herz. Auf dieses vertraue ich in dieser gespannten, belagerten Haltung oder Gegebenheit. Auf dieses vertraue ich, nämlich: Eines habe ich vom Herrn erbeten. Nicht, dass er die Kriegsheere ringsum umbringt, sondern jetzt kommt das gewaltige Göttliche, die göttliche Orientierung. Und nach diesem will ich trachten, in der bedrängten äußeren Lage, zu wohnen im Hause Gottes alle Tage meines Lebens. Also, nicht fürchtet sich mein Herz. Das reicht noch nicht mal bei David. Ne? Der lässt sich ruhig, kriegerisch umzingeln und verbirgt sich an einem Ort, wo man sich gar nicht verbergen kann. als gewöhnlicher Mensch. Nur der Mensch, der unter der Gnade Gottes stehen darf, der den himmlischen Vater und die Gedanken seines Herzens schon kennenlernen durfte, zu wohnen im Hause Jehovas alle Tage meines Lebens. Aber nicht nur, um es da schön und ruhig zu haben, sondern was zu tun, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Die Heere umlagern ihn und Krieg wider ihn ist beschlossen. Und wir dürfen aus diesen Zusammenhängen uns sagen lassen, wir hören vom Mittleren Osten und dem, was dort Unheimliches schon läuft, geschieht, vorhanden ist. Mittleren Osten. Da ist noch viel mehr als Mittlerer Osten da. Da ist die Hauptstadt Israels, Jerusalem. Jerusalem ist die Narbe und der Nabel der ganzen Erde. Das heißt, lebensmäßiger Mittelpunkt. Und geografisch genau den Schwerpunkt aller Erdteile. Die Mitte der ganzen Erde und ihrer Bewohner. Und bei allem Geschehen dort geht es um Jerusalem und um Israel. Zum Glück haben etliche schon verlauten lassen, für Irak ist nicht einmal USA der Erzfeind, sondern Israel. Israel muss weg. Um das geht es. Da können wir für Jerusalem und Israel mit im Glauben beten, dringend kämpfen, wissend, dass heute, so wie wir lesen, dass vor 2000 Jahren galt, da habe ich gewacht über Jerusalem und Israel und Juda zu zerstören, Jerusalem, den Tempel niederzureißen, auszurotten und niemand konnte mich hindern. Kein Gebet eines frommen Juden. Es musste geschehen. Nicht einfach, weil Gott das so beschlossen hat, sondern weil die Haltung Israels damals entsprechend reif geworden war für dieses scheinbar unbarmherzige Gericht vor 2000 Jahren. Und heute gilt das andere Wort der Propheten, wie ich damals darüber gewacht habe, zu zerstören, niederzureißen, auszurotten, wegzuführen, zu zerstreuen und so weiter, wache ich heute darüber, zu bauen und zu pflanzen. Und ich füge hinzu, was liegt unserem Gott näher? Reißt er lieber nieder oder baut er lieber und pflanzt er lieber? Welche Frage? Keine Frage. Aha. Wer wird unseren Gott hindern, zu bauen in Israel und zu pflanzen, die Grenzen zu erweitern, noch und noch, und so weiter? Niemand. Im Gegenteil, wer heute gegen Israel antritt, kommt um. Da haben wir für heute, es ist ja immer wichtig, sehen und verstehen zu können, auf welche oder welcherlei Zeit die Propheten geredet haben. Auf welche oder welcherlei Zeit der Geist Christi, der in den Propheten war, hindeutete. Und da diese ersten Worte von diesem wunderbaren Psalm, zu wohnen im Hause Gottes alle Tage meines Lebens, das ist ja unser Thema, gerade mit Krieg und Kriegsgeschrei beginnt, unheimlichster Art. Dabei kann man so geborgen sein im Glauben der Gegenwart Gottes, als ringsum größter und tiefster Friede herrschen würde. Da ist genau das Gegenteil der Fall. Haben wir Worte wie in Jesaja 41, Jesaja 41, da wir diese Worte nicht nur einmal beachtet haben, können wir sie uns kurz daran erinnern lassen. Jesaja 41, von Vers 8 an. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Same Abrahams, meines Freundes, du, den ich ergriffen von den Enden der Erde und von ihren fernsten Gegenden her, hergerufen habe. Und zu welchem ich spreche, du bist mein Knecht, ich habe dich erwählt und nicht verschmäht. Ja, Gott hätte allen Grund gehabt, Israel zu verschmähen. 7-mal. Und nicht verschmäht. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Auf welche oder welcherlei Zeit weist der Geist Christi hierhin? In die Zeit, wo Gott Söhne Israels und Judas von den fernsten Gegenden der Erde wieder zurückruft und zurückführt ins verheißene Land nach den allen anderen prophetischen Aussagen. Gilt also für heute, und da machen wir den Sprung immer wieder, ich helfe dir, ich stütze dich und so weiter. Und dann in Vers 11, siehe, es sollen beschämt und zu Schanden werden alle, die wider dich entbrannt sind. Gibt es heute auch solche? Welche Fragen? Was haben die für eine Verheißung? Aber in Gänsefüßchen. Das geht noch bis jetzt. Es sollen wie nichts werden und umkommen deine Widersacher. Du wirst sie suchen und nicht finden, die Männer, die mit dir hadern. Wie nichts und wie Nichtigkeit sollen die Männer werden, die dich bekriegen. Denn ich, Jehova, dein Gott, ergreife deine Rechte, der ich zu dir spreche. Fürchte dich nicht, du Wurm Jakob, du Häuflein Israel. Haben wir schon ein paar Mal gehört hier. Passender könnte der gegenwärtige Staat in seiner darniederliegenden Stellung nicht beschrieben werden, aber gerade dieser Wurm Jakob, dieses Häuflein Israel, hat nun die unheimlich moderne, praktische, unheimliche Verheißung, nämlich Vers 15, siehe, ich, der Herr, habe dich zu einem scharfen, neuen, das heißt modernen Dreschlitten gemacht, mit Doppelschneiden versehen. Du wirst Berge dreschen, das sind ganze Reiche auf unserer Erde, Berge dreschen und zermalmen und Hügel der Spreu gleich machen, dass der Wind sie entführt und sie wurfeln und der Sturmwind entführt sie, da die Spreu. Du aber wirst in Jehova frohlocken, in dem heiligen Israels dich rühmen. Die Elenden und die Armen kommen jetzt durch den gewaltigen militärischen Eingriff Gottes, ausgerechnet mit diesem Würmlein und diesem Häuflein. Sagt Gott, das ist mir grad recht. Dann weiß jedermann, dass das nicht Israel ist und nicht Juda ist, sondern dass es der Gott Israels und Judas ist, der jetzt durch dieses Würmlein und dieses Häuflein so gehandelt hat, dass es gar keine Frage mehr gibt. Oh. Ich darf gleich weiterfahren. Dann wendet sich das Blatt auf dem ganzen Erden rund, dass jeder der beste Freund Israels sein wird. Ja, sowas, Bruder Mohl? Nein, nicht Bruder Mohl, sondern Wort Gottes. Aber was es da braucht, bis es soweit ist, Gott macht natürlich jetzt alles, wie Paulus schreibt, in unserer letzten Zeit und Stunde, eine abgekürzte Sache. Geht alles sehr rasch. Alles sehr rasch. Denken wir noch an Sacharja 12, einige Verse, und dann kehren wir zu unserem Thema zurück. Sacharja 12. Die ersten Verse, wieder genau, aber da geht's jetzt gewaltig vorwärts, her und zu. Aussprüche Jehovas über Israel. Es spricht Jehova, der den Himmel ausspannt und die Erde gründet und des Menschen Geist in seinem Innern befestigt. Siehe, ich mache Jerusalem zu einer Taumelschale für alle Völker ringsum. Taumelschale, Wespenplage im Herbst, ein oder zwei Schalen mit etwas Alkohol und Flüssigkeit und dann Süßigkeit rein. Das ist eine Taumelschale, da kommen die Wespen und merken es und es schmeckt gut. Und auf einmal liegen die drin in der Taumelschale. Das ist Taumelschale. Aber, oh weh, alle Völker ringsum, für die hat Gott, das haben wir reichlich gesehen bis heute, zu einer Taumelschale gemacht, Jerusalem, für alle Völker ringsum. Aber auch über Jerusalem wird es gekommen bei der Belagerung von Jerusalem. Haben wir auch schon gehört. Heute bei der modernen Kriegführungsmöglichkeit eine Stadt belagern. Gibt es ja nicht. Ja doch. Nur bei Jerusalem ist alles möglich. Warum? Oma-Moschee, Aksa-Moschee stehen zum Glück für Israel noch da. Sonst wäre Jerusalem schon längst bombardiert worden. Aber belagern kann man es mal und Ultimaten stellen. Da der König Hussein Jordanien in seinem geografischen Gebiet auch noch gerade bis an das geografische Gebiet vom Irak heranreicht, wenn auch an eine kurze Grenz Sparte vorhanden ist. Er ist nächster Freund vom großen Mann im Irak und hat es jetzt schwer, sehr schwer. Ich darf zum sagen, zum Glück ist jetzt dort an der Grenzstelle alles belagert mit Flüchtlingen nach Ägypten. Eigenartig, dass alle die vielen Arbeiter im Irak, soweit sie Ägypter sind, man muss sagen unzählige, jetzt nach Ägypten zurück wollen und zurückgelassen werden. Und deshalb ist jetzt Jordanien in Schwierigkeit und dort werden ja gewaltige Hilfsgüter hingebracht von allen möglichen bekannten Hilfswerken. Aha. Jetzt wäre es aber eine Möglichkeit, dass, wenn es dort ruhig geworden ist, ja, dann weiß man, dass Irak dort schon Raketenstationen aufgebaut hat an der Grenze Jordanien, die genau nach Jerusalem schon reichen, die Raketenziele. Aha. Dass unter dieser militärischen Schutzbatterie dieser Raketen irakisches Militär plötzlich in Jordanien Israel gegenüberstünden. Und da könnte es denkbar sein, dass ein Ultimatum kommt, so, also Jerusalem, Juden, entweder oder. Also Belagerung. Also, liebe Geschwister, ja, nie denken, ja, die Bibel, noch denken, ja, die Bibel ist altmodisch, bitte. Der Geist Gottes macht sich eine Ehre daraus, die gewaltigsten Dinge und Kräfte, Bezeichnungen und Geheimnisse Gottes in solche Bilder hinein zu verbergen, dass nur die ganz Dummen wie wir, die allem glauben, was geschrieben steht, denen Verständnis gegeben wird, was da überhaupt geschrieben steht und um was es da geht in diesen Gottesworten. Bei der Belagerung von Jerusalem. Oho. Und dann wird Jerusalem sofort noch zum Laststein wieder für alle Völker. Und gleichzeitig zum Laststein für alle Nationen, die noch nicht Krieg führen, sondern alle Stellung bezogen haben gegen Israel. Kennen wir? Gibt es so etwas? Eine UNO, die gemeinsam Stellung nimmt, wenn es darauf ankommt, gegen Israel. Steht alles hier geschrieben. Aber alle, die sich da mit an diesem Laststein Jerusalem irgendwie anfassen wollen, wird der Laststein sie erdrücken. Und jetzt kommt das Gewaltige. Und ich werde meine Augen offen halten. Und alle Rosse, das sind die PS, der Tanks und der Flugzeuge und was es da alles Unheimliches gibt, und alle Rosse der Völker mit Blindheit schlagen, und ihre Reiter, das sind die Führer der unheimlichen Kriegstanks und so weiter, mit Blindheit schlagen, dann gibt es ein Aufsehen auf der ganzen Erde. Und da merkt auf einmal die Regierung in Jerusalem, so etwas haben wir nun wem zu verdanken? Der Bevölkerung in Jerusalem, die zum Gott der Väter geschrien hat, denen haben wir diese Rettung zu verdanken. Und dann greift Gott so gewaltig ein. Ja, ich sehe gleichzeitig Dritter Weltkrieg und alles, was da noch geschehen muss, so gewaltig ein, dass der Lahme, der hinkende Jude, der ist auf einmal da wie David und das Haus Davids wie Gott, wie Michael und seine Heere. Stehen die Soldaten Israels, Judas da, vor aller Welt, und alle Welt ist erschrocken und bestürzt. Und dann redet Gott, und dann wissen alle, ob es einen Gott Israels gibt oder nicht. Und dann wendet sich das Blatt. So. Auf einmal, da gibt Gott wieder Gnade, dass die Jehova suchen, dass sie sich in ihm bergen und er den Geist ausgießt über sie, Frieden gibt und wunderbare Erlebnisse, ganz praktisch. So, zurück zu Psalm 27. Im Hause Gottes zu wohnen alle Tage meines Lebens, um anzuschauen die Lieblichkeit Jehovas und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Aha. Epheser 1 sagt uns wohl, wir sind um unsere Schwachheit und Jämmerlichkeit willen von Gott schon erwählt worden vor Grundlegung der Welt. Vor dem Beginn der Zeitalter. Zu welchem Zweck? Für ihn selbst. Für ihn selbst. Also ganz auf ihn ausgerichtet zu sein. Nicht für alles Mögliche, sondern vorerst einmal, um nach ihm zu forschen, in seinem Tempel. Ja, wie ist das möglich? David war ein Jude, Der durfte nur bis in den Vorhof. Und jetzt will er im Hause Gottes wohnen, alle Tage seines Lebens. Liebe Geschwister, wie steht's bei uns? Können wir auch alle Tage unseres Lebens im Hause Gottes wohnen? Ja. Und zwar viel wunderbarer und viel realer als jeder Levite und jeder hohe Priester. Nachdem in der Kraft des Geistes, der uns geschenkt ist. Wie viel kann denn dieser Geist, der uns geschenkt ist, erforschen? Wie viel? Alles, sogar die Tiefen der Gottheit, die gleichzeitig unausforschlich sind. Also wann wird es langweilig mit unserer Forschungsarbeit? Ja. In die Tiefen der Gottheit. Und Tiefen Gottes sind unter anderem alle Gerichte Gottes. Die zu erforschen, in der Richtung, wie aus Römer 11 hervorgeht, dass je unbarmherziger ein Gericht Gottes aussieht, die Herausführung und die Rettung der Betroffenen umso wunderbarer sein wird und anbetungswürdiger, als es nach dem Gesetz vom Sinai unmöglich wäre. So ist die Sache. So wunderbar. Und nach ihm zu forschen in seinem Tempel. Denn er wird mich bergen in seiner Hütte. Wie heißt die Hütte? Stiftshütte bei Luther. Zelt der Zusammenkunft, Zelt der Moadim, Zelt des Zeugnisses. Wird er mich bergen? In seiner Hütte, wann? Am Tage des Übels. Ja. Also wenn auch noch Tage des Übels über uns beschlossen wären, was haben wir dann zu tun? Eines zu erbitten, jetzt erst recht wie noch nie, alle Tage und alle Nächte, dem Geiste nach im Allerheiligsten Gottes erfunden zu werden, darüber nachzusinnen, der Sühnedeckel, was ist denn der? Römer, was ist dort, 3,25? Der Sühnedeckel, welcher die Erlösung in Christo Jesu darstellt. Und die Cherubim aus einem Talent reinen Goldes mit dem Sühnedeckel herausgearbeitet, von den Künstlern, die Gott dem Mose geschenkt hat, sind Brüder in Christo, in dieser Versöhnung von Golgatha. Er wird mich verbergen in dem Verborgenen seines Zeltes. Auf einen Felsen wird er mich stellen. Kennen wir den Felsen? Aha. Wann wankt er? Höchstens wir darauf, nicht? Höchstens wir darauf. Liebe Geschwister, was liegen für Gottes Kräfte verborgen in so wenigen Worten, die wir jetzt beachtet haben. Unendliche Gotteskraft. Wir wollen uns gleich wieder sagen lassen, der Mensch im gefallenen Zustand, der die Gnade in Christo Jesu noch nicht ergriffen hat, ist vollständig unfähig, Wort Gottes verstehen zu können. Denn wie viel vernimmt er vom Geiste Gottes? Wie viel? Der unwiedergeborene Mensch, der Ungläubige, vernimmt nichts vom Geiste Gottes. Glauben, Hoffnung, Liebe, diese drei bleibenden Gotteswerte, können nicht mit unseren fünf gesunden Sinnen erforscht oder erkannt werden. Erst wenn Gott den Geist schenkt, den Gott auf Golgatha in Christo geschaffen hat, dass Jesus Christus zum lebendig machenden Geist geworden ist, sodass er Tod in Leben, Sünde in Heiligkeit, Fluch in Segen und alles Negative von einem Augenblick zum anderen verwandeln kann. Das Wort in 1. Timotheus 3,15, wenn wir dort lesen, auf dass du, Timotheus, wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Wissen wir das? Dann schreibt er so und so und so und so. Auf dass du wissest, wie man sich im Hause Gottes verhalten soll. Wissen wir das? Habe ich gefragt. Bitte. Ganz neu wieder einmal lesen die Beschreibung der Stiftshütte. Zweitens die Beschreibung des Tempels Salomo. Drittens die Beschreibung des Tempels Hesekiel, bei welchem erst die Baubeschreibung vorliegt, der erst im tausendjährigen Reich stehen wird. Und dann Neues Jerusalem, Zentrale der neuen Schöpfung, die von Herrlichkeit zu Herrlichkeit sich erweitern und das Wachstum Gottes wachsen wird, wo, wie ich schon oft sagte, ich erschrak und bedauerte, dass geschrieben steht in diesem neuen Jerusalem, fand ich keinen Tempel. Weiterlesen, denn Gott der Allmächtige und das Lamm sind ihr Tempel. Aha. Dann haben wir vor uns die Konsequenz, die Antwort auf die Frage, Herr, wo und wie können wir lernen, wie man sich verhalten soll in deinem Hause und was für verborgene Reichtümer für uns da vorliegen, die uns geschenkt sind, die wir nur noch zu ergreifen haben? Antwort: In der Stiftshütte beginnend, auf jedes Maß achten, auf jedes Material achten, auf jede Farbe achten, auf jeden Duft achten, auf alle Anordnungen in der Bedienung und. Wort für Wort genau lesen. Wir haben gelernt, lesen göttlicherweise ist die Ruth vorbildlich Ehrenleserin. Anaginosko, griechisch heißt, ich bücke mich, ergreife eine Ehre und führe die an meinen Mund, um sie zu essen. Das heißt geistlicherweise in der Bibel lesen. Ich neige mich dem Worte Gottes, ins Wort Gottes hinab, achte genau und bin sogar zufrieden vorerst, genau mit den Stellen im Worte Gottes, die alle Psychologen und Theologen und weiß was für fromme führende Männer liegen lassen. Nur mit Ehren, die die großen Ernte Männer liegen lassen. Und ihr habt vielleicht schon gemerkt, dass Bruder Muhl mit Wonne immer was für Bibelstellen heraussucht, von denen wir belehrt werden möchten, die gehören gar nicht in die Bibel, die sind unästhetisch und unschicklich und so weiter und so weiter. Ja, genau das sind die wunderbarsten Dinge in unserem Gotteswort. Die Weisheit Gottes hat Gott wo verborgen? In dem wesenlosesten Ding, das es gibt, welches nur eine dunkle Angelegenheit ist, im Schatten. Salomo schreibt in göttlicher Weisheit, im Schatten die Weisheit. So, Schatten. Weder fest noch flüssig noch gasförmig, nur eine dunkle Angelegenheit, da hat Gott seine Weisheit verborgen. Beim Tempel vom Hesekiel, Menschensohn, was siehst du? Ich sehe wie der Bau einer großen Stadt. Und dabei warst du also der Tempel. Und dann wird ihm gesagt, sieh mit deinen Augen, höre mit deinen Ohren, nimm in dein Herz auf alles, was ich dir zeigen werde. Hat Paulus hier auch etwas zu sagen? Was offenbart uns der Geist, der uns geschenkt ist? Genau die Dinge, die kein Auge gesehen hat, die zeigt jetzt dort der Geist dem Hesekiel. Dein Auge, was deine Augen sehen, was deine Ohren hören, nimm in dein Herz auf, alles, was ich dir zeigen werde. Damit es dir gezeigt werde, bist du heute hierher gebracht worden. So steht geschrieben hier. Ich wiederhole hier, ihr seid gar nicht hierher gekommen, sondern ihr seid hierher gebracht worden. Ist das noch schöner? Hinterher das zu verstehen. Alles ganz wunderbar. Dann kommt Psalm 84. Psalm 84. Oder vielleicht, weil wir da gerade in der Nähe sind, nehmen wir nach Psalm 27, Psalm 31, Verse 19 und 21. Psalm 31. Und Vers 18 an, lass verstummen die Lügenlippen, die in Hochmut und Verachtung Freches reden, wider den Gerechten. Wie groß ist deine Güte, welche du aufbewahrt hast denen, die dich fürchten, Gottesfurcht. Gewirkt für die, die auf dich trauen, angesichts der Menschenkinder. Du verbirgst sie in dem Schirme deiner Gegenwart, vor den Verschwörungen der Menschen, birgst sie. Wie heißt das Angesicht Gottes? Jetzt im Chor, Jesus Christus. Wer mich sieht, sieht den Vater. Also, genau das paulinische Wort, Unser Leben ist mit Christus verborgen in Gott. In Christus schon sind wir verborgen. Wir sind in Christus und Christus in uns. Und mit in Christus verborgen sind wir noch in Gott verborgen. Wir reden aber Weisheit, die Verborgene erstens in einem Geheimnis, also auch zweimal verborgen. Liebe Geschwister, so. Wieder Geborgenheit im Hause Gottes. Im Allerheiligsten, im Heiligtum, im Vorhof, im Lager, die somit außerhalb des Lagers wird geführt durch Paulus. Wieder in einer Hütte vor dem Gezänk der Zungen. Ist das fein? Ja, was der Bruder Muhl da alles wissen will und erzählt und so weiter. Und der Bruder Muhl ist schuld, dass das so und so jetzt gekommen ist. Und ja, gab es bei Paulus auch Gerüchte von links und rechts. Gute und böse. Ja. Und wunderbar, die können sagen, was sie wollen. Wie weit sind wir da berührt? Höchstens so weit, dass wir sie segnen. Dass wir sie segnen. Höchstens so weit. Jetzt Psalm 84. Dem Vorsänger auf der Gittit, ein Psalm der Söhne Koras. Wie lieblich sind deine Wohnungen, Jehova, deine Wohnungen, Jehova der Heerschar. Wir haben gelernt, Hebräisch, Jehova der Heerschar, Jehova der Gazellen, das lieblichste Geschöpf, das existiert. Das waren am Anfang die Heerscharen Gottes, die Engelheere. Es sehnt sich, ja, es schmachtet meine Seele, Achtung, nach was? Nach den Vorhöfen, Jehova, ja, sowas. Nach den Vorhöfen Jehova. Mein Herz und mein Fleisch rufen laut nach dem lebendigen Gott. Ja, das verstehen wir besser. Nach dem lebendigen Gott, aber nach den Vorhöfen. Aha. Wäre es schön, wenn wir Zeit hätten, so eine Klausur durchzuführen. Jeder von uns bekommt ein Blatt Papier und einen Bleistift und jetzt soll er mal die Stiftshütte zeichnen. Den Vorhof und die Hütte und den Heiligtum, das Allerheiligste und was da alles aufgestellt ist am rechten Ort und so weiter. Und Vorhof, der Mittelpunkt des Vorhofs, die Zentrale des Vorhofs, ist der Schlachtopferaltar. Das erste Quadrat in der Stiftshütte, ganze Umfriedigung der Stiftshütte, 50 mal 100, zwei Quadrate. Mittelpunkt des zweiten Quadrates ist genau die Bundeslade. Schlachtopferaltar, Mittelpunkt des ersten Quadrates im Vorhof der Stiftshütte. Schlachtopferaltar, was sowas? Und da soll man sich danach sehnen. Aha. Liebe Geschwister, wie oft haben wir lernen dürfen, was stellen die Altäre Gottes dar? Nichts Geringeres als die Liebe. Ja. Ich sehe, da macht es etlichen warm. Wir können hier wieder mal schnell öffnen. Gell? Dankeschön. Kann man noch irgendwo etwas Luft hereinlassen? Nur ein paar Minuten oder zwei? Schade. Also Sauerstoff ist das Bild für den Geist, bitte. Da haben wir gehört, wir können wieder schließen, wenn wir wollen. Was schreibt Paulus in Römer 12? Ich ermahne euch, liebe Brüder, um der Barmherzigkeit Gottes willen, eure Leiber darzustellen als heilige, reine, Gott wohlgefällige Schlachtopfer. Steht so geschrieben? Jawohl, so geschrieben. Ja. Könnte man da also etwas lernen? Der Altar, alle Altäre stellen die Liebe Gottes dar. Und alles, was auf den Altären geschieht, Feuer brennt, Blut fließt, Fleisch wird geschlachtet, stellen die Gerichte Gottes dar. Und nun sagt Jesus, der Altar ist größer als die Opfergabe darauf. Und das, was dargestellt ist, die Liebe Gottes ist größer als alle Gerichte Gottes, heißt das. Die Liebe Gottes trägt alle Gerichte Gottes, wie der Altar alle Opfergaben dort trägt. Der Altar heiligt alle Opfergaben. Die Liebe Gottes heiligt alle Gerichte Gottes. Ist das auch Evangelium? Mhm. Jetzt haben wir eine Ahnung von Weitem. Und dann haben wir in Josua 22 einen Altar, der gebaut wurde mit der Bestimmung am Jordan unten und den 2,5 Stämmen im heutigen Jordanien. Östlich vom Jordan. Mit der Bestimmung, auf diesem Altar darf nie geopfert werden. Also eine Darstellung, großer Altar. Ein Zeugnis dafür, während die Liebe, die Hoffnung und der Glaube Gottes nie aufhören, hören die Gerichte Gottes auf. Das Zeugnis dieses einen großen Altars am Jordan, der Zeuge dafür ist, dass die 2,5 Stämme im Osten und die anderen im Westen in der Liebe Gottes aufgrund der Verheißung der Väter nie getrennt, dass die Liebe sie immer, auch alle Nachkommen, wenn sie den Altar sehen, wissen, die da drüben sind genauso Söhne Israeliten wie wir da herwärts des Jordan. Also, Liebe Gottes hört nie auf, Gerichte Gottes hören auf. Der bescheidenste Altar, den Gott, wenn ich nicht irre, den Abraham oder den Mose geboten hat, zu erstellen, heißt, mache für mich, spricht der Herr, einen Altar von Erde. Haben Sie hier auch schon etliche Mal gehört. Sagen wir was? Ein Altar von Erde ist ja nichts. So, das ist nichts. Genau wieder ein Beispiel, wie Gott die primitivsten, unmöglichsten Bilder, Modelle vor unsere Augen stellt, um das Wunderbarste darin zu verbergen, uns dann zu offenbaren. Ein Häuflein Erde, was ist dann die Gestalt des Menschen? Ein Häuflein Erde, Staub vom Erdboden sogar. Gott war in Christo. Und versöhnte die ganze Welt, die ganze Schöpfung mit sich selbst, ihnen ihre Übertretungen nicht zurechnend, wie die Liebe Böses nicht zurechnet. Das glauben wir noch lange nicht, wie man glauben dürfte. So wunderbar. Altar von Erde, die Leiblichkeit Jesu, und Gott war in Christo. Ein Häuflein Erde, wie unsere Leiber in der Gleichgestalt des Fleisches der Niedrigkeit, der Sünde sogar erlitten werden. Nach außen und innerlich der, gleichzeitig der, der nicht mal wusste, was Sünde ist. Der von keiner Sünde wusste. Aha. Genau dieses Häuflein Erde als Altar stellt die Liebe Gottes gerade am auf anbetungswürdigste Weise dar. Ein Häuflein Erde. Herrlich. So. Jetzt begreifen wir, schmachtet nach den Vorhöfen Jehovas. Deine Altäre, Jehova, der Herrscher, mein König und mein Gott, glückselig, die da wohnen in deinem Hause, stets werden sie dich loben. Glückselig der Mensch, dessen Stärke in dir ist, in deren Herzen gebahnte Wege sind, wird immer wunderbar. Durch das Tränental gehend machen sie es zu einem Quellenort. Liebe Geschwister, deren Stärke der Herr ist. Wenn ich gelegentlich von Geschwistern begrüßt werde, grüß Gott, Bruder Mohl, in alter Frische, habe ich jemand gesagt, das will ich den Geschwistern abgewöhnen, diesen Gruß. Nein, nicht in alter Frische, sondern nur in der Kraft zusätzlich, die wem verheißen ist? Meine Kraft wird wo geoffenbart? In Schwachheit. Oh, ich weiß manchmal nicht, kann ich aufstehen, um zu sprechen? Und dann? Dann fließt die Kraft. Bitte. Deren Stärke in Jehova ist. Und je länger, je mehr, nur noch in Jehova. Wir dürfen das Zeugnis hier abschließen mit den letzten Versen. Denn ein Tag in deinen Vorhöfen ist besser als sonst tausend. Vers 11. Denn Jehova Gott ist Sonne und Schild. Gnade und Herrlichkeit wird Jehova geben. Kein Gutes vorenthalten denen, die in Lauterkeit wandeln. Wer von uns wandelt in Lauterkeit? Wenn der sagt, wie viel Gutes ist bei mir in meinem Fleisch? Nichts. Aber der Herr ist mir ein und alles. So, ich habe meine Uhr.
9:58.
Wie viel?
9:58.
Nach neun, also noch lange nicht.
Mitternacht ist noch lange nicht.
Also, liebe Geschwister, vielleicht noch eine Viertelstunde. So. Darf ich sagen, es wird immer schöner. Ja, wenn es normal her und zu geht, dann ist es so. Und hier habe ich meine Notizen. Ihr seht, meine Predigt sieht so aus. Ich habe nur die Bibelstellen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, wie ich es formulieren soll. Währenddem ich spreche, manchmal, nicht selten, staune ich, was ich sagen darf. Steht irgendwo geschrieben, das Wort des Herrn lag auf meiner Zunge. Bei David gilt das. Ne? Wunderbar. Also wer sind wir? Dann Psalm 57, 1 bis 3. Psalm 57. Ein Psalm von David, als er vor Saul in die Höhle floh, also auch eine unheimliche Situation. Sei mir gnädig, o Gott, sei mir gnädig, denn zu dir nimmt Zuflucht meine Seele, und ich will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel. Da haben wir das Schatten. Zu dem Schatten deiner Flügel. Zu deiner Flügel Schatten. Wo finden wir so etwas? In Hebräer 9, Vers 5. Die Flügel der Cherubim, die den Sühnedeckel überschattet haben. Diese Cherubim werden Brüder genannt. Und da der Sühnedeckel die Erlösung in Christo darstellt, sind das Brüder in Christo Jesu, sind hier dargestellt. Und hier, zu dem Schatten deiner Flügel will ich Zuflucht nehmen. Und hier dürfen wir uns daran erinnern lassen, um das Herz Gottes, unseres Vaters, wieder sehen und verstehen zu dürfen. Mose, wenn ich mit dir spreche, dann spreche ich mit dir, spreche ich mit dir, von zwischen den Cherubim hervor und vom Sühnedeckel herab. Das heißt auf Deutsch, wenn Gott selber spricht, dann spricht er nur von der Versöhnung in Christo und aus dem Schoß der Bruderliebe. Und jede andere Stimme, die kann so fromm sein und so heilig, wie sie will und so gut, die ist, kommt nicht aus dem Herzen Gottes. Das sind alles Stimmen, die Gott nur für gut gefunden hat, dass die einmal gehört werden sollen, für kurze Zeit. Und schreibt Paulus, es gibt vielerlei Stimmen in der Welt. Hat er da recht? Seit Radio und Fernsehen funktionieren. Liebe Geschwister, wir wissen, dass mitten durch diesen Saal, mitten durch unseren Körper, Strahlen jeder Art, gehen Stimmen jeder Art. Zum Glück können wir die nicht ohne Apparat wahrnehmen. Aber wir sind alle schon dem Leibe nach total verkauft unter diese unheimlichen Gesetze der gefallenen Welt. Sind aber nun in Christo diesen Grundregeln des Kosmos entrissen. Wunderbar. Jesus sagt den Juden, ihr habt noch nie meine Stimme gehört. Jetzt redet er ja gerade mit ihnen. Und der Sohn spricht nichts aus, was er nicht vorher den Vater hat reden hören. Ihr habt noch nie die Stimme Gottes des Vaters gehört, weder am Sinai noch irgendwo gehört. So steht geschrieben. Und als sie ihm nahelegen wollen, ja, wir wissen schon, wer dein Vater ist. Was wollten die sagen, wer das so ein unehelicher Sohn ist, wissen wir schon lange. Wie heißt die Antwort Jesu? Ganz klar. Sie sagen, wir wissen, wer dein Vater ist. Und er antwortet, euer Vater ist der Teufel. Ist das eine klare Aussage? Stimmt die? Das wissen wir, von wem Juda ohne Christus belehrt werden. Am Sinai, Gott hat sie wegen dem goldenen Kalb dahingegeben, dem ganzen Heere der Himmel zu dienen, und jetzt wichtig, zu seiner Linken, das sind die Dämonen, denen haben sie reichlich gedient, nachher, und zu seiner Rechten, das sind die heiligen Engel, durch die Gott das Gesetz auf Israel hat legen lassen. Myriaden heiliger Engel, da bist du gekommen. Gesetzesfeuer ging aus deiner Rechten für sie hervor, nicht aus dem Herzen Gottes, aus der Seite der heiligen Engel. Das Gesetz ist nur heilig, gerecht und gut, aber von Barmherzigkeit und Liebe weiß das Gesetz selbst nicht. Das sind dann nur Aussprüche Gottes, die Gott ausgesprochen hat durch die Propheten. Und die haben die doch gehört. Sie haben Ohren, um zu hören, und hören doch nicht, wie man hören müsste. Augen, um zu sehen, und sehen doch nicht. Verstehen wir? Sie haben noch nie Wort Gottes als wirkliches Wort Gottes gehört. Dem Buchstaben nach, der tötet ja nur. Da sind sie stark. Verkümmelt die Münze, jetzt habe ich einen Wortfehler mir geleistet, nicht? Sie verzehnt den Kümmel und die Münze und so weiter. Und an der Liebe und am Gericht Gottes geht ihr vorüber. So sagt Jesus den hohen Priestern und den Pharisäern. Und ich will Zuflucht nehmen zu dem Schatten deiner Flügel. Wie lange? Bis vorübergezogen das Verderben. Wie heißt die Tätigkeit? Ausharren. Ausharren bis vorübergezogen das Verderben. Also, und wo soll man ausharren? Im Allerheiligsten der Gegenwart Gottes, mit dem Blick auf Jesus, mit ihm gekreuzigt, ausharren, mit ihm gestorben, nach dem alten Menschen ausharren, mit ihm begraben, vor Gott existiert mein alter Mensch nicht mehr, mit ihm im Grab verwandelt, auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht, mit ihm hinauf gefahren durch alle Himmel, mit ihm niedergesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe, sodass unser Leben mit Christus verborgen ist in Gott. Wohl! Wie hat der römische Hauptmann, oder wie er hieß da, dem Paulus gesagt? Paulus, du rasest. Hat er jemand rufen müssen, Bruder Muhl, du rasest. Nein, geliebter Festus, ich rase nicht. Ich rede vernünftige Worte, wie sie vor Gott erst als vernünftig gelten. Und so weiter. Bis vorübergezogen das Verderben. Zu Gott, dem Höchsten, will ich rufen, zu dem Gott, der es für mich vollendet. Ist das ein Wort? Kann man da ruhig schlafen? Wie noch nie. Dürfen wir schlafen? Oder sollen wir wachen? Dem Leibe nach kann man so lang schlafen, wie wir wollen. Da schenkt ja der Herr dann den Schlaf. Wenn ich so wie heute und dann morgen Abend wieder Dienst habe und erst um Mitternacht oder nach Mitternacht mich zur Ruhe legen kann, dann schenkt der Herr einen Tag, zwei nachher. Da kann ich nach dem Frühstück mich niederlegen und selig schlafen, bis meine Frau kommt, du, das Mittagessen ist bereit. Und dabei, was der Herr dann im Schlaf noch schenkt. Ja. Nun, wir haben eben einfach einen wunderbaren Gott. Jetzt Petrus und Paulus. Das darf ich so darstellen. Der betreffende Theologieprofessor in Bern, den ich auch schon erwähnt habe, der gesagt hat, Paulus hat uns das ganze Evangelium verdorben. Oh, ein Theologe. Der war weltberühmt in Bern. Schon längst nicht mehr da, also gestorben, wo beim Herrn ist. Wir hoffen es. Naja. Warum? Das ganze Evangelium verdorben. Bei Paulus darf ich nichts mehr tun. Und bei Paulus muss ich alles glauben, kein Werk tun. Und das ganze Gesetz ist nichts mehr. Das geht doch nicht. Aber das ist die Lehre des Paulus. Gesetz ist nichts mehr. Und Werke haben wir keine mehr zu tun. Wir sollen einfach von Gnade leben. Das war die Not von dem Herrn Professor der Theologie. Ja, hat der eine Ahnung? Hat der eine Ahnung? Also, vielleicht weiß er es jetzt besser. Zu dem Gott, der es für mich vollendet. Und jetzt Petrus. Petrus war derjenige, also von den Zwölfen immer der Erste, der Verkündigung des Apostels Paulus am nächsten stand von allen. Wie auch Paulus, der geliebte Bruder, in etlichen seiner Briefe schreibt, worin etliche Dinge schwer zu verstehen sind. Petrus. Das ist doch wunderbar. Paulus, der geliebte Bruder. Und da schreibt Petrus von Paulus dieses Zeugnis, nachdem Paulus dem Petrus mal gründlich die Meinung sagen muss. Wo? Du, Petrus, dass du aufgestanden bist, als du mit den Nationen, den unbeschnittenen Nationen gegessen hast, mit deinen Freunden, und die mitverführt hast, auch aufzustehen, als etliche von Jerusalem kamen, die eiferer sind für das Gesetz und noch Werke tun müssen. Belehrt von wem? Von Jakobus, und das ist der leibliche Bruder Jesu Christi. Denn die Maria hat noch Kinder bekommen, Söhne und Töchter von Josef. Aha, Jakobus. Du siehst, Bruder Paul, Zehntausende der Juden sind gläubig an den Herrn Jesus und alle sind eiferer für das Gesetz. Wer eiferer sein will für das Gesetz, von welchem Gott uns losgekauft hat mit dem gleichen teuren Preis von Golgatha. Ihr seid nicht mehr unter dem Fluch des Gesetzes, das versteht man, aber ihr seid losgekauft vom Gesetz durch die Dahingabe Jesu Christi, der sich selber unter Gesetz gestellt hat, um das dem Gesetz Unmögliche möglich zu machen. Das tat Gott dem Apostel Paulus geschenkt. Paulus hat das Evangelium der Herrlichkeit des glückseligen Gottes, welches nur mir Paulus anvertraut ist. Ich, Paulus, nicht für euch Juden und Israeliten, sondern für euch die Nationen. Ja. Vorerst auch noch für Juden. Er kommt nach Jerusalem, um mit den Zwölfen Kontakt aufzunehmen, betet im Vorhof, erscheint Jesus und sagt: Paulus, geh schnell aus Jerusalem hinaus, denn sie in Jerusalem werden dein Zeugnis über mich nicht annehmen. Und sagt: aber Herr, nix, Paulus, ich werde dich weit weg von Jerusalem senden, zu den Nationen. So. Es ist mit diesem Erlebnis des Paulus, ist unser Professor in Bern weitgehend, nicht gerade gerechtfertigt, aber entschuldigt. Ne? Also, Petrus nun wird vom Geist aus dem Lager Israels geführt in den Vorhof und schreibt: So reichet nun da, dass der Vorhof 100 Ellen lang, 50 breit, jetzt so aufgerichtet, erstes Quadrat Schlachtopferaltar, zweites Quadrat Bundeslade. Die Umfriedigung sind weiße, reine Leinwand, welche die Gerechtigkeit der Heiligen durch Glauben darstellt. So reichet nun da innerhalb des Glaubens, der Umfriedigung des Vorhofs, die Tugend. Im Vorhof soll man nur die Tugenden Gottes darstellen. Innerhalb der Tugend des Vorhofes die Kenntnis, da steht nun die Stiftshütte. So. Jetzt kennt das Volk Israel im Vorhof, kennt die Stiftshütte nur von außen. Kenntnis hat es zu tun mit dem Erfassen von etwas nur von außen. Ihr alle könnt sagen, ich kenne Bruder Muhl, aber erkannt habt ihr Bruder Muhl noch lange nicht, wie es da drin aussieht. Kenntnis, so reichet da innerhalb der Tugend die Kenntnis, das Wissen um die Dinge. Innerhalb der Kenntnis, der erste Raum, das Heiligtum, die Enthaltsamkeit reichet da. Im Heiligtum sind ja Brote und Weinkelche auf dem Tisch, aber da wird nicht gegessen und getrunken, sondern sehr enthaltsam nur angeschaut. Und da wird man im Anschauen verwandelt. Innerhalb des Heiligtums, das Ausharren, das ist der Scheidevorhang. Heiligtum ist Betätigungsraum, jetzt kommt wieder eine Verteidigungswand. Innerhalb der Enthaltsamkeit, das Ausharren. Vom Ausharren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn am Kreuz habt ihr gesehen. Der Scheidevorhang hängt an vier Pfosten von Akazienholz, an vier Nägeln heißt es. Und der Vorhang stellt den Fleisch des Leib Jesu dar, steht es auch geschrieben. Der Vorhang, welcher sein Fleisch darstellt. Hängt der Fleisch des Leib Jesu auch an, sicher nicht an Zedernholz, Kreuz, sondern an Akazienholz, an vier Nägeln, Hände und Füße durchgraben. Genau. Hat Christus ausgeharrt bis in den Tod? Ausharren. Innerhalb des Ausharrens, jetzt sind wir im Raum des Allerheiligsten, reicht da die Gottseligkeit. Kann man im Allerheiligsten, wenn man da ist, von Gottseligkeit etwas wahrnehmen? Wunderbar. Inmitten der Gottseligkeit die Bruderliebe, die Cherubim, sind da Brüder. Und inmitten der Bruderliebe der Cherubim die Gottesliebe, die Agape. Bruderliebe heißt ja Philadelphia. Adelphos heißt Bruder und Phil heißt Liebe, Bruderliebe. Die Schwestern heißen Adelphä. Also ihr seid noch Feen, nicht wahr? Wir Brüder sind etwas härter und nicht so fein wie ihr. So wurde Petrus, währenddem er da schrieb, diesen Satz mit 7 Punkten, geführt vom Lager in den Vorhof, ins Heiligtum und ins Allerheiligste, bis in die unmittelbare Gegenwart Gottes. Und was macht Gott mit bei Paulus? Denn Paulus versetzt er direkt ins Allerheiligste. Nicht nur lässt ihn vor sich hinstehen und anbeten und die Knie beugen, das macht Paulus ja sowieso, sondern er nimmt den Paulus gerade in sein Herz hinein. Wo mit Christus verborgen, wo? In Gott. Sind wir gut versehen, gut verborgen, gut geborgen? Nicht nur im Hause Gottes, sondern im Allerheiligsten. Nicht nur im Allerheiligsten und nicht nur in nächster Nähe von Gott, sondern mit Christus verborgen in Gott. Jetzt repetieren wir noch mal schnell. Oh nein, das Römer 12 schlagen wir auf. Wir wollen doch ein paar Worte als Beweisführung lesen. An. Römer 12 sind ja die ersten Verse, unsere Leiber darzustellen als heilige, reine Schlachtopfer. Dafür geht es im Vers 9 weiter. Die Liebe nicht sei, sondern ist ungeheuchelt. Also wo ist die Liebe? Im Allerheiligsten. Wir haben gelernt. Die Hoffnung ist im Heiligtum zu Hause und der Glaube im Vorhof. Wir wandeln im Glauben und noch nicht im Schauen. Der im Heiligtum und allerheiligsten verborgenen Dinge gilt hier für uns. Dann die Liebe verabscheut das Böse, hält fest am Guten. In der Bruderliebe seid brünstig gegeneinander. Wo finden wir Brüder im Allerheiligsten? Ja, hat die Bruderliebe dargestellt noch. Ist Paulus noch im Allerheiligsten? In der Bruderliebe nicht nur seid herzlich, sondern brünstig gegeneinander. In Ehrerbietung einer dem anderen vorangehend. Im Fleiß nicht säumig, inbrünstig im Geist. So wie die Liebe im Heiligtum, im Allerheiligsten, die Hoffnung im Heiligtum, der Glaube im Vorhof dargestellt ist. Ist der Geist im Allerheiligsten, die Seele im Heiligtum und der Leib im Vorhof wieder platziert. So sind die Ordnungen im Hause Gottes überall eingehalten. Und jetzt kommt der Schritt, inbrünstig im Geist, dem Herrn dienend. Aha. Außer Welt, vor Grundlegung der Welt, haben wir gehört, wohin? Für ihn selbst. Wir sollen ihm dienen. Das heißt, sei das alttestamentliche Wort hier. Wir dürfen seiner Hut warten. Dürfte unser himmlischer Vater sich auffreuen, wenn seine Söhne, nachgeborenen Söhne nach Christus, ihm Freundlichkeiten erweisen, ihm mal einen Kuss geben, ihn umarmen, liebe Geschwister. Und jetzt kommt der Schritt ins Heiligtum. In Hoffnung freut euch, also im Heiligtum ist die Hoffnung. Denn die Hoffnung unserer Seele ist ein fester Anker, der im Allerheiligsten verankert ist. Hoffnung und Seele sind im Heiligtum zu Hause. Die Hoffnung der Seele aber hat einen Anker und der ist wohlgesichert. Im Herzen Gottes, im Allerheiligsten. Ist unser Gotteswort lebendig? Wird es langweilig im Hause Gottes, sich aufzuhalten und zu forschen? Und schon sind wir an den Bedürfnissen der Heiligen nehmen teil. Und schon sind wir jetzt im Vorhof. Nach Gastfreundschaft trachtet und fluchet nicht, sondern segnet, die euch verfolgen. Segnet und fluchet nicht. Freut euch mit den sich Freunden und weinet mit den Weinenden. Da sind wir im Vorhof, wo das ganze Volk ist. Da sind Witwen, die weinen, dürfen wir mit weinen und so weiter. Und sinnet nicht auf hohe Dinge, sondern seid gleichgesinnt gegeneinander, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Vergeltet niemand Böses mit Bösem. Seid auf das bedacht, was ehrbar ist vor allen Menschen. Jetzt sind wir im Lager draußen. Und dann kommt noch, wenn deinen Feind hungert, so speise ihn. Und wenn ihn dürstet, so tränke ihn. Jetzt sind wir außerhalb des Lagers. Und so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Und feurige Kohlen haben die Funktion zu entsündigen und zu heiligen. Ich komme zurück auf Irak, den Mann, von dem die Neue Zürcher Zeitung geschrieben hat, ein Mann, der Albtraum von allen ist. Ist das ein Wort? Das ist der Mann, der Babel daran ist, Babel wieder aufzubauen und ein Zehntel vom alten Babel schon wieder aufgebaut hat. Warum komme ich auf ihn zu sprechen? Es ist gut, wenn wir...
Also, wir fahren dann fort. Zweite...
Noch ein Wort Salomos in den Sprüchen aufschlagen. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Aber die Gesetzlosen stürzen nieder im Unglück. Vers 17, jetzt wichtig. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Und dein Herz frohlocke nicht bei seinem Sturz. Denn Jehova und es böse sei in seinen Augen. Was wäre böse in den Augen unseres Gottes? Wenn wir uns freuen würden über den Sturz auf eines solchen Mannes? Feind, nicht? Deine Feinde. Frohlocken über den Fall eines solchen. Für wie viele Menschen sollen wir dann vor allen Dingen beten? Für alle Formen.